Ihr habt mich gebeten, dass ich einige Bücher noch mal mitbringe. Das Neueste ist vor 2 Wochen erschienen. Wenn ihr das alles kommen seht, eine Auslegung von Matthäus 24, da geht es also um das Ende der Zeit hinein in das, was uns auch heute in dieser Psalm 23 bewegt, die schweren Strecken. Den Vers 4, den können wir sicher wieder auswendig. Sagen wir es zusammen. Und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Leben, wandern im finstern Tal, leben im Schatten. Und ob, eigentlich sehr deutlich im Hebräischen, und wenn es kommt, und es kommt an jeden von uns. Diese Strecken, die durchs Dunkle gehen, das finstere Tal. Das hat 3 Gründe. Der eine Grund, wir leben in einer bösen Welt. Christen sind dem nicht entnommen. Wir leben in einer bösen, zerbrechenden, kaputtgehenden Welt. Und da sind wir mittendrin. Ob das nun, wann war das da im Juli, dieser Hagel, der gewaltige, gell? Da wurden viele Autos verbeult, aber alle die von Christen blieben platt. Weiß doch. Nein, nein. Die wurden genauso getroffen. Auch die Dächer von Kirchen wurden zusammengeschlagen, von Gemeindehäusern, die Fenster zertrümmert. Wir leben in einer bösen Welt. Und dem ist keiner, auch kein Christ entnommen. Deshalb Matthäus 24. Jesus sagt das sehr, sehr klar und deutlich, dass diese Erde nicht immer besser wird, dass diese Welt sich nicht immer weiterentwickelt und schließlich im besten Zustand ist. Ihr werdet hören von Kriegen, Geschrei von Kriegen, ein Königreich wieder das andere, Erdbeben, Hunger, Krankheiten, Seuchen. Da stehen und leben wir Christen mittendrin. Das Zweite, warum auch und gerade Christen in tiefe Täler kommen. Weil wir bei Jesus leben, weil wir mit ihm sind. Gerade weil wir Christen sind. Das hat Jesus deutlich und klar angesagt. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch verfolgen. Haben Sie mich gehasst, werden Sie euch hassen. Bis hin zu dem, haben Sie mich getötet, Sie werden euch töten. Das klingt für uns jetzt sehr fremd und fern. Das ist nicht unsere Wirklichkeit. Aber in den allermeisten Ländern dieser Erde ist das die Wirklichkeit. Es gibt keine andere Gruppe von Menschen auf dieser Erde, die so radikal immer wieder verfolgt wird, bis hin zum Mord, zum Töten, wie Christen. Unendlich viele Länder. Wir sind ganz arg dankbar, dass in diesen Wochen und Monaten es in Indien einigermaßen erträglich ist. Das ist dem Wahlkampf geschuldet. Im Mai sind große Wahlen in Indien und da werden auch die Minderheiten umworben. Inzwischen merkt man das in Indien. In den offiziellen Statistiken wird immer angegeben, 2,4% Christen. Die, die sich wirklich auskennen, zum Beispiel unser Pradab In Rajamandri, der in dieser Kommission ist für den Schutz von Minderheiten, der sagt, du kannst fast das Komma weglassen. Das heißt, es sind fast 20% Christen jetzt in Indien. Und das ist eine Macht bei den Wahlen. Das ist eine Macht. Und die werden umworben. Deshalb ist im Augenblick einigermaßen Ruhe. Aber das wird nicht lange anhalten. Denn der große Favorit in diesen Wahlen ist der charismatische Führer Modi. Und dieser Modi gehört zur radikalen Hindu-Partei. Die werden wohl ab Mai die Herrschaft wieder, die Regierungsgewalt in Indien übernehmen. Und unsere Brüder sagen schon jetzt, dann kommen wieder sehr schwierige Zeiten. Verfolgung weltweit im Sudan, in Indonesien, in der Türkei, überall. Man kann alle diese Länder aufzählen. Verfolgung bis hin zum Tod. Ausgegrenzt. Nur deswegen, weil sie Christen sind, weil sie zu Jesus gehören. Das wird die Wirklichkeit der Gemeinde werden, wenn die Zeit voranschreitet. Wenn der Antichrist in seiner Herrschaft kommen wird. Wir wollen das nicht irgendwie beschwören, aber es wird so sein. Ich denke immer wieder an dieses Wort von Pfarrer Grünzweig, der gesagt hat, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, auch für uns hier in Deutschland, die Gemeinde leidensfit zu machen. Leidensfit. Dass wir standhalten. Gerade wenn es etwas kostet, ein Christ zu sein. Also einmal im finstern Tal, weil wir in dieser zerbrechenden Welt leben. Zum anderen, weil wir als Christen darin leben. Und ganz persönlich, Paulus drückt es so aus, wir leben im Leibe des Todes. Wir selber sind Vergehende, Zerbrechende, schon vom Äußeren her. Das ist ein unbarmherziger, unbiblischer Satz. Christen werden nicht krank. Wer richtig glaubt, wird nicht krank. Dann muss er einen Wunderleib haben. Unser Körper wird krank. Es ist ein dahinschwindender Körper. Und das drückt sich mehr oder weniger deutlich aus, auch und besonders, je älter man wird. Gott heilt nicht jede Krankheit. Dass wir das einmal so deutlich sagen. Und der biblische Hauptzeuge dafür ist dieser vollmächtigste Bote der Apostel Paulus. 3-mal habe ich zum Herrn gerufen. Nimm das weg von mir. Wir wissen nicht genau, was es war beim Paulus. Aber wahrscheinlich epileptische Anfälle. Und er bekommt nicht die Antwort, du wirst geheilt, sondern die Antwort heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das muss man sich vorstellen, wenn dieser große Missionsprediger, er steht vor einer Gemeinde und redet von Jesus, vom Kreuz, von der Versöhnung und plötzlich, er schreibt das im Korintherbrief, ich war mit viel Zittern unter euch. Plötzlich fangen diese Krämpfe an. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott heilt. Er tut gewaltige Zeichen und Wunder. Ich sage es immer wieder, ca. 80% aller unserer Gemeinden in Indien sind aufgrund solcher Heilungswunder entstanden. Und zwar im Kampf, in der Auseinandersetzung der Dorfzauberer und Medizinmann gegen den Pastor. Wer hat mehr Kraft? Die Dorfzauberer besitzen große Kräfte, gespeist sicher aus okkulten Quellen. Und jetzt zeigt in dieser Auseinandersetzung Jesus seine Kraft. Es geschehen große Zeichen und Wunder. Das ist für mich immer ein bewegender Nachmittag, wenn wir zusammensitzen mit den Verantwortlichen in den einzelnen Bezirken, mit den Dekanen, und sie berichten ganz direkt. Einer hat jetzt im Januar erzählt, wie einer, der die Gemeinde bekämpft hat bis aufs Blut, solch ein Dorfältester, dann war er im Sterben und seine Leute haben ihn vor die Tür gelegt. Und dann kamen die Christen und haben für ihn gebetet und nach einigen Stunden war er kerngesund. Das hat eine ungeheure Bewegung in dem Dorf ausgelöst. Wer ist dieser Jesus, der solche Kraft und Macht hat? Und viele sind zum Glauben gekommen. Heute ist dort eine Gemeinde. Jesus setzt Leuchtzeichen. Leuchtzeichen. Aber das größte Zeichen, denke ich immer wieder, wenn ich so die Evangelien lese, der Lazarus. Der Lazarus. Wo die eigene Schwester gesagt hat, also ich traue dir unheimlich viel zu, aber das hat keinen Sinn mehr. Herr, er stinkt schon. Er ist schon in Verwesung übergegangen. Da kann man ganz gewiss nichts mehr machen. Und dann tritt Jesus vor das Grab. Lazarus, komm heraus. Und dieser verwesende Körper, und er wird gesund und lebendig. Wir waren bei einer Israelreise dort im Lazarusgrab und da ist dahinter eine große Kirche gebaut und dort haben wir den Lazarus getroffen und haben mit ihm geredet, wie das damals war. Nee, den kann man nicht mehr treffen. Der Lazarus wurde zwar wieder ins Leben gerufen, aber dann ist auch er gestorben. Jesus hat ein ganz großes Zeichen gesetzt, aber er hat Krankheit, Not und Tod nicht abgeschafft. Das sind Scheinwerfer hinein in die Ewigkeit. Dort heißt es dann, es wird kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit, kein Geschrei mehr sein. Selbst der Tod wird nicht mehr sein. Aber hier auf dieser Erde, im Leibe dieses Todes, richte dich ganz nüchtern drauf ein. Es gibt auch und gerade bei Christen Krankheit, schwere Krankheit, unheilbare Krankheit. Es gibt es. Ohne dass Jesus so eingreift und wieder ganz gesund macht. Das ist schon in Jakobus 5. Da heißt es ja, ist jemand krank unter euch, der rufe zu sich die Ältesten, dass sie ihn salben mit Öl. Und jetzt kommen drei Weisen, wie Jesus da eingreift. Das erste, er wird gesund werden. Er tut das, er setzt solche Zeichen. Das zweite, er gibt die Kraft zum Tragen dieser Krankheit. Ist wichtig. Er gibt die Kraft zum Tragen dieser Krankheit. Und das Dritte, er bereitet auf das Sterben vor. Er führt in den Frieden hinein. Wir haben das zum Beispiel bei unserem Mitarbeiter Paul Komenapalli in Nasapur erlebt. Er war krebskrank. Und dann haben die Brüder, die Gemeinde, viele, viele haben für ihn gebetet und er wurde gesund. Er wurde gesund. Und die Ärzte haben festgestellt, kein Krebs mehr da, keine Behandlung nötig. Und nach einem Jahr kamen diese wuchernden Zellen wieder. Und wieder haben sie gebetet. Und jetzt hat der Herr einen anderen Weg gewählt. Er hat den Paul immer mehr in das hineingeführt, dass er gesagt hat, ich nehme so an, wie Jesus mir tut. Bis hin zu dem, dass er dann in großem Frieden gestorben ist. In großem Frieden. Und ob ich auch wanderte. Das hebräische Wort heißt eigentlich ganz wörtlich dahinschwinden. Dahinschwinden. Und das ist unsere Wirklichkeit. Wir sind Leute, die langsam, aber sicher dahinschwinden. Sterben auf Raten. Wie hat einer einmal gesagt, jede Krankheit ist ein Antrittsbesuch des Todes. Ist das Dahinschwinden? Dass wir ganz bewusst Ja dazu sagen. Ja, so ist das. Gesundheit können wir definieren. Gesundheit, das heißt, ich habe noch keine akute Krankheit. Das heißt Gesundheit. Aber was alles schon in meinem Körper angelegt ist, wer weiß es schon. Wie sagen die alten Gosch zum Doktor, der findet auf jeden Fall was. Auf jeden Fall. Dahinschwinden. Dass wir bewusst leben. Jeden einzelnen Tag. Wie heißt es in diesem Lied? Dass unsere Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, das haben wir zu danken deinem Segen. Dass wir das nie vergessen und Jesus auch ganz praktisch danken. Herr, dass ich noch gehen kann, dass ich noch reden kann, dass ich noch hören kann, dass ich noch sehen kann, dass ich noch greifen kann. Das ist sein Segen. Aber auch, dass wir bewusst Ja sagen zu diesem Dahinschwinden, wo meine Kräfte schwinden. Da kann man nun viel tun mit Stöckle laufen, oder schwimmen oder was weiß ich, was es alles gibt. Das ist auch gut so. Man wartet des Leibes, sagt der Apostel Paulus. Schaut auf euren Körper, aber nicht so, dass ihr ihm verfallet. Dass das das Entscheidende, das Erste, das Wichtigste ist. Bewusst Ja sagen, wo meine Kräfte nachlassen. Und das annehmen, wanderte dahin schwinden. Ob ich auch wanderte im finstern Tal, im Hebräischen ganz wörtlich in der Schlucht der Todesschatten. Schlucht. Links und rechts steile Wände. Da gibt's kein Entrinnen. Ich kann nicht irgendwie ausbrechen. Ich bin drin. Kein Ausweichen möglich. Der Hinduismus hat das in seiner Religion So ausgedrückt, jeder Mensch lebt in seinem Karma. In dieser Schlucht. Das, was ihm vorgegeben ist. Und da kann er nicht ausbrechen. Der Moslem sagt, das ist Kismet. Das ist auch eine Schlucht. Das ist Kismet, das ist Schicksal. Es kommt, wie es kommt. Der Buddha, der Buddhismus sagt, akzeptiere es. Nimm es ebenso. Lehn dich nicht dagegen auf. Sag ja zu dieser Schlucht. Resignation. In der Schlucht der Todesschatten, umstellt von allen Seiten. Jesus, er kommt in diese Schlucht. In welcher Situation? Wo ist Jesus da drin? Erstens in Gethsemane, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Er fing an zu zittern und zu zagen. Und dann besonders wo? Am Kreuz. Und wo wird es deutlich? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir Christen sind keine Helden, die das wegstecken mit einem Lächeln. Du darfst in diesen schwierigen Strecken in deinem Vergehen, wenn deine Kräfte schwinden, wenn die Krankheit über dich hereinbricht, wenn Not in dein Leben kommt, du darfst klagen und weinen. Vor Gott, sag ihm das. Als Jesus am Grab des Lazarus stand, da hat er auch nicht gelacht und hat gesagt, das ist eine Kleinigkeit. Kommt, Leute. Sondern es heißt, es gingen ihm die Augen über. Jesus hat geweint über diese schreckliche Wirklichkeit, dass wir Menschen sterben. Dass das so ist. Alle fromme Verdrängung macht unseren Glauben unecht, oberflächlich. Ich darf das sagen. Herr, ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Wir haben so viele Jahre zusammengelebt und jetzt aus praktisch heiterem Himmel. Und sie ist gestorben. Herr, warum? Wäre doch noch nicht Zeit gewesen. Wir hätten einander noch so ergänzt, so gebraucht. Ich bin tief traurig. Das darfst du Jesus sagen. Nicht irgendwie fromm verklären. Ich darf mit meinem Schmerz, mit meinen Fragen, mit meinem Leiden zu Jesus kommen. Tu das. Tu das. Und wir leben damit, dass auf viele solcher Fragen, warum ist das so und so jetzt geschehen, wir auf dieser Erde keine Antwort bekommen. Der Herr wird dir immer wieder Trostzeichen geben. Er wird dir immer wieder helfen. Aber dieser Schmerz bleibt in dir. Und dieser Schmerz treibt dich zu Jesus hin. Tal der Todesschatten. Mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, wie genau die Bibel ist. David hier im Tal der Todesschatten. Schatten. Wenn du da unterwegs bist und neben dir taucht plötzlich der Schatten eines Hundes auf, dann musst du dich nicht erschrecken. Ein Schatten kann nicht beißen. Ist nicht möglich. Ein Schatten kann nicht beißen. Zwar ist der Hund irgendwo wahrscheinlich schon in ziemlicher Nähe, aber solange nur der Schatten da ist, da brauche ich keine Angst zu haben. Der Schatten kann mir nichts tun. Der Schatten beißt nicht. Todesschatten, selbst dieser letzte große Feind, er kann mir nichts tun. Ist nur Schatten. Ist nicht Vernichtung im Letzten. Und das Zweite, wo Schatten ist, da muss es auch Licht geben. Da muss es auch Licht geben. Sonst gäbe es ja keinen Schatten. Also selbst dieses Tal, diese Schlucht, der Todesschatten, da fällt noch ein Strahl der Ewigkeit hinein. Und deshalb wirft der Tod Schatten. Und kann mich nicht völlig verschlingen. Kann mich nicht völlig verschlingen. Das Licht ist da. Deshalb sagt Jesus so, ich bin, wie geht's weiter, das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Sieh einmal so, all dieses Schwere, bis hin zum Auseinandergerissenwerden durch den Tod. Sieh das so, es sind bis jetzt für den, der glaubt, nur Schatten. Wir gehen ins Licht. Wir gehen ins Licht. Der Schatten kann mir nichts tun. Er kann mich bedecken, er kann mich umhüllen, aber er kann mich nicht vernichten. Im Tal der Todesschatten. Dahinter steht die Herrlichkeit des Herrn. Das steckt auch in diesem Bild der Schlucht. Eine Schlucht hat einen Ausgang. Und dort wird's hell. Dort weitet sich alles. Wir werden sehen, da heißt es in Vers 5 dann, du bereitest vor mir einen Tisch. Wörtlich, du machst mir weiten Raum. Weiten Raum. Lass uns beides miteinander sehen und leben. Der Schmerz, die Trauer, das Klagen, das Fragen, der Jammer, aber dass das nicht unser einziges ist, sondern dass dieses Licht, dass das immer wieder durchbricht und uns anzündet zu dieser Hoffnung. Zu dieser Hoffnung. Dieser Gedanke, das ist jetzt keine fromme Verdrängung, sondern das ist biblische Grundlinie. Selig sind die Sterben im Herrn. Der, der so sterben darf, es kann ihm nichts Besseres geschehen. Schlimm für den, der zurückbleibt. Ganz gewiss, wir wollen es nicht verharmlosen, aber dass dieser biblische Grundlinie uns immer wieder den Blick öffnet, über die Schatten hinaus ins Licht. Dahin schwinden in der Schlucht der Todesschatten. Und jetzt dieser gewaltige Satz, deshalb zweitens Leben ohne Furcht. Und ob ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich mich nicht. Das ist was anderes, wie Schmerz haben, wie Fragen haben. Aber ich fürchte mich nicht. Die Furcht ist, biblisch gesehen, die Folge der Sünde. Da kommt das Wort zum ersten Mal. Adam und Eva, nachdem sie gegen Gottes Gebot willentlich und wissentlich verstoßen haben, sie verstecken sich. Und als Gott sie ruft, da antwortet Adam, denn ich fürchtete mich. Furcht. Das hebräische Wort ist sehr lautmalerisch. Ein Bild heißt eigentlich ganz wörtlich dieses Wort. Haken schlagen wie ein Hase. Die Furcht abhauen. Abhauen so schnell wie möglich und auf raffinierte Weise, dass nichts nachsetzen kann. Das ist Furcht. Ich fliehe. Ich fliehe. Furcht ist Flucht. Deshalb heißt die zweite Bedeutung nach Atem schnappen. Ist ja klar, wenn man so abhaut und unterwegs ist, da kriegt man keine Luft mehr. Das ist Furcht. Und wir sagen ja auch, Furcht, das schnürt mir den Atem ab. Das nimmt mir den Atem. Wir Christen, wir flüchten nicht weg. Deshalb, ich fürchte mich nicht. Der zentrale, entscheidende Satz, denn du bist bei mir. Nicht weggeflohen. Furcht, Flucht. Die Bibel unterscheidet übrigens Furcht und Angst. Wir Christen haben durchaus Ängste. Wir haben durchaus Ängste. Auch dem sind wir nicht entnommen. Furcht ist das, was aus mir kommt. Angst ist das, was von außen an mich kommt, wo ich bedrängt werde. Das löst Ängste aus. Und wir stehen in vielerlei Ängsten. Jesus sagt das sehr nüchtern, in der Welt habt ihr Angst. Welche Ängste gibt es? Lass uns mal zusammentragen, die auch uns Christen betreffen. Welche Ängste? Die Angst vor Krankheit. Das ist das, was wir vorher gesagt haben. Wir leben im Leibe dieses Todes und deshalb greifen diese Ängste nach uns. Wie ist, wenn die Frau jeden Morgen ihre Brust abtastet? Hat sich da was gebildet? Ist da was? Das sind Ängste. Was gibt es noch für Ängste? Werde ich entlassen? Macht meine Firma dicht, die Ängste nehmen im Augenblick ein wenig ab, aber das kann sich schnell ändern. Das kann sich schnell ändern. Es hat lange Zeit viele, besonders die Männer, bestimmt. Was gibt es noch für Ängste?
Todesangst.
Bitte?
Todesangst.
Das ist die letzte Angst, die Todesangst, was von außen an mich kommt. Was noch? Bitte? Dass der Friede verloren geht. Dass das anfängt zu brodeln. Und was da so als friedliche Revolution oder friedliche Proteste begann. Und plötzlich kamen da Scharfschützen dort in Kiew und haben Menschen brutal getötet. Das sind Ängste. Das sind Ängste, die umgehen, dass wir genau wissen, diese Welt gleicht heute einem Pulverfass. Und wenn heute fast die gesamte deutsche Regierung in Israel zu Gast ist und dort verhandelt, wissen Sie sehr genau, da sitzt einer der Sprengstoffpunkte für diese Erde. Braucht nur einer zu kommen und mal ein Szenario, Ängste, so wie damals in der El-Aqsa-Moschee und in der Omar-Moschee zündete er einen Brandsatz und die wird zerstört. Das würde ein Riesenfeuer auslösen in der gesamten arabischen Welt. Ängste. Was noch für Ängste?
Verfolgung.
Bitte?
Verfolgung.
Verfolgung, das wären für uns Christen. Ja.
Bitte?
Angst vor Verlust, ja, sowohl in materiellen Dingen. Wir haben das ja in Deutschland zweimal miterlebt, dass alles Geld, das angesammelt war, plötzlich wertlos war. Inflation aus, Ängste. Was gibt es noch für Ängste, was von außen an uns kommt? Die Ungerechtigkeit, dass wir nicht unser Recht erhalten. Zum Beispiel in einem Gerichtsverfahren oder bei einer Anklage oder was da heute alles möglich ist. Ängste. In der Welt habt ihr Angst. Allerdings, ich sage es noch einmal so, die Ängste kommen nicht vom Geist Gottes. Die kommen nicht vom Geist Gottes. Deshalb haben wir überschrieben, Jesus der Tröster. Der Geist Gottes ist immer ein Mutmacher. Immer einer, der Hoffnung gibt. Deshalb heißt er auch Parakletos, Tröster. Der Satan versucht auf diese doppelte Weise Menschen wegzubekommen vom Jesusvertrauen. Einmal durch die Furcht, dass sie mit ihrer Sünde wegfliehen. Wegfliehen. Das kann auch Christen passieren. Wo sie schuldig werden und das nicht vor Jesus bringen, nicht sich Vergebung erbitten. Da fängt diese Flucht an, da fängt diese Furcht an. Mir gefällt immer noch dieses alte Beispiel, ob so genau stimmt, weiß ich nicht. In Schweden hätte einer 10 Prominenten einen anonymen Brief geschickt, da stand nur dieser Satz drin, fliehe, alles ist entdeckt. Und alle 10 seien untergetaucht. Ich überlege mir immer wieder, wenn ich so einen Brief bekommen würde, hau ab, alles ist entdeckt. Würde ich den Brief lesen, den Satz, und dann zur Wildred sagen, schau mal, so ein Spinner. Und dann den Satz zerreißen und in den Papierkorb werfen, oder würde ich das Käferle packen? Da kann ich mich selber prüfen. Gibt es in meinem Leben Unentdecktes, was ich verberge, was mich eigentlich zu Jesus treiben müsste. Das ist die neue Bewegung von uns Christen, mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit unserem Bösen, das wir immer wieder in uns hochkommen lassen, das an uns kommt und uns verführt, hin zu Jesus und nicht weg. Wer unvergebene Schuld in seinem Leben hat, der wird sich fürchten. Der wird sich fürchten. Furcht, Folge der Sünde, Angst, das, was von außen auf mich eindringt. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Angst oder Furcht. Wie heißt die? Ehrfurcht. Ehrfurcht. Das ist jetzt wieder eine biblische Grundaussage, wo uns der Atem vor Staunen stockt. Ehrfurcht. Als Johannes sieht, ich fiel zu seinen Füßen wie ein Toter. Die Ehrfurcht vor Gott. Er ist nicht mein Kumpel. Jesus ist zwar ganz eng bei mir, aber mir stockt immer wieder der Atem, wenn ich bedenke, wer er ist. Der Herr des Himmels und der Erde, durch den alles gemacht ist, was gemacht ist. Und der ist bei mir, der interessiert sich für mich. Der Ausdruck der Ehrfurcht ist das Lob und die Anbetung. Das Lob und die Anbetung. Jedes jüdische Gebet beginnt mit diesem Anbetungslob. Gepriesen seist du König, allmächtiger Herrscher Himmels und der Erde. Das ist das Zeichen der Ehrfurcht. Ich fürchte mich nicht. Wir haben Furcht und Ängste, aber dass wir uns hineinbeten in den Frieden mit Jesus. In den Frieden mit Jesus. Wenn irgendetwas, ich stelle so primitiv eigentlich diese Frage, wenn es irgendetwas in deinem Leben gibt, was du verbirgst, dann bring es zu Jesus. Sag's ihm, das kannst du ganz alleine tun, die Hände falten und sagen, Herr, so bin ich. Das ist in meinem Leben auch geschehen. Ich bitte dich, vergib mir. Und wenn du nicht ruhig drüber wirst, dann bekenne das vor einem anderen Christen. Dann bekenne das vor einem anderen Christen. Dass diese Last, diese Quelle der Furcht in deinem Leben weggenommen wird und du wieder frei atmen kannst. Ich fürchte mich nicht. Jetzt machen wir eine Pause, 10 Minuten. Ich fürchte kein Unglück. Eigentlich wörtlich, wir haben das im Propheten Jesaja, ein zerbrechendes Rohr. Ich fürchte kein Unglück, ich fürchte kein Zerbrechen. Das heißt ja von Jesus, er wird das geknickte Rohr nicht vollends abbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist die Ursache. Ich fürchte mich nicht. Auch und gerade dort, wo das Zerbrechen in mein Leben hineinkommt. Im tiefsten ist, so haben wir es ja vorher auch bei der Sammlung festgestellt, im tiefsten ist Furcht immer Todesfurcht. Weil wir da zerbrechen. Weil wir da zugrunde gehen. Weil da das alles aufhört, was wir sonst als Mensch erleben, bezeichnen und sehen. Ist nichts mehr da. Da ist der Sieg Jesu. Da ist der Sieg. Lesen wir einmal dieses Siegeswort, wie er sich auch vorstellt, Offenbarung 1, 17 und 18. Das hat laut. Fürchte dich nicht. Jetzt kommt die Begründung davor. Das ist der einzige in der Geschichte dieser Erde seit der Schöpfung, der sagen kann, ich war tot und lebe wieder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist mir jetzt noch einmal bewusst geworden, man kann es zwar nicht aufs letzte Würzelchen genau ausrechnen, aber Gerhard Meyer hat es versucht und ich vertraue ihm und folge ihm einfach. Der 9. April des Jahres 30. Das Wendedatum in der Geschichte dieser Welt. Die Auferstehung Jesu. Da ist einmaliges, gewaltiges geschehen. Nicht nur eine Wiederbelebung, sondern mitten in diesem Wanderte, dahinschwinden, in dieser vergehenden Welt, wird etwas völlig Neues sichtbar, nämlich die Ewigkeit. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. In diesem Zerbrechen beginnt ein Neuanfang. Beginnt ein Wachstum. Das geschieht an jedem. Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und dass wir das so deutlich sagen, das ewige Leben beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern das ewige Leben ist jetzt schon in uns. Ist jemand, schreibt der Apostel Paulus, in Christus, lebt er mit ihm, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Neue Kreatur, neu geboren eigentlich. Im Lateinischen wird deutlich alter natus, alternativ. Wir sollten das nicht irgendwelchen politischen Parteien überlassen oder Randgruppen, sondern wir Christen sind die Alternativen. Wir leben anders. Unser Leben gestaltet sich anders als sonst bei Menschen. Ich fürchte nicht das Zerbrechen. Sondern ich weiß schon jetzt, er beginnt durch seinen Geist in mir das Neue. Er beginnt. Das ist sein Sieg. Er vergibt, er gibt Neuanfang. Das Gegenteil von Furcht. Was ist das? Zuversicht. Bitte? Ordnung. Hoffnung. Freude. Vertrauen. Biblisch eigentlich ist das Gegenteil von Furcht Shalom. Das beinhaltet das, was er jetzt gesagt hat. Shalom ist ja ein umfassendes Wort, aber im tiefsten heißt es tatsächlich Friede. Miteinander in Ordnung sein. Einander vertrauen. Das ist das Gegenteil von Furcht. Ich vertraue dir. Das ist das Wachstumsklima. Das Wachstumsklima. Der Apostel Paulus sagt, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Er wächst der Ewigkeit entgegen. Unfriede, Furcht, Angst, das hat ganz direkte Auswirkungen. Ganz direkte Auswirkungen. Und zwar auf unseren vergehenden Körper. Das ist noch längst nicht so genau definiert, wie das zusammenhängt. Aber Unfriede macht krank. Macht krank. Unfriede macht krank. Angst. Das geht ans Herz. Wer in diesem Shalom, in diesem Frieden, in diesem Vertrauen auf Jesus sich immer wieder birgt, dessen Leben wird nicht zerbrechen, wird nicht zerbrechen. Leben ohne Furcht und schließlich Leben in Jesu Gegenwart. Das ist der zentrale Satz hier in diesem vierten Vers. Denn du bist bei mir. Ich habe schon einmal gesagt, die Herde, die Schafherde, die ist ruhig. Die ist ruhig, wenn der Hirte da ist. Sonst werden sich Schafe nie hinlegen. Nie. Sondern ständig wachsam umherschauen. Aber wenn der Hirte da ist, dann legen sich Schafe auch hin und grasen wirklich in Ruhe. Ich glaube, war am Freitag eine Stunde lang in der Sonne auf dem Balkon gesessen und habe der Schafherde zugeschaut, die da direkt vorm Haus auf den Wiesen gegrast hat. Und der Hirte, der stand gar nicht mitten unter den Schafen, der stand da unten auf dem Weg. Und diese Herde war in ganz großer Ruhe, ganz großer Ruhe. Allerdings, offensichtlich darf man nicht auf allen Wiesen grasen. Wenn die weitergegangen sind, dann kam ein kurzer Pfiff von dem Hirten und dann kam der Hund. Und dann sind die Schafe wieder zurück. Wollen wir jetzt nicht geistlich deuten, wer der Hund ist. Leben in Jesu Gegenwart. Du bist bei mir. Wie heißt es in diesem Lied? Gott wird's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Er ist da. Er ist da. Und deshalb Jesus vergleicht immer wieder diese Beziehung zwischen den Seinen und ihm wie Eltern und ihre Kinder. Kinder, die sich anvertrauen, in diesem kindlichen Vertrauen. So ihr nicht werdet wie Kinder, so könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Lasse die Kinder zu mir kommen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Und da liegt der Nachdruck auf jeden Fall auf diesem Vertrauen. Ich vertraue mich den Eltern an. Es ist eine der großen, der sehr großen Nöte unserer Gesellschaft, dass das Vertrauen von Kindern so oft missbraucht wird. So oft. Schrecklich. Dass das überhaupt zu einem Thema werden muss, Kindsmissbrauch. Und dass das auch in unserem so kulturell hochstehenden Land immer und immer wieder allzu oft geschieht. Schlimm. Und da bekommen Kinder für ihr ganzes Leben eine tiefe Narbe, eine tiefe Narbe. Sich anvertrauen. Das ehrt ja auch uns als Eltern. Was würde ich denn tun, wenn da meine Kinder früher zusammengesessen wären mit sorgenvollem Gesicht und gesagt, hoffentlich gibt's morgen was zu essen. Hoffentlich verdient der Papa genug. Da würde ich sagen, Kinder, spinnt nicht, es geht euch nichts an. Das ist meine Sache. Und so Markus, vergesse ich nie, der war ein sehr sorgendes Kind. Und wenn wir da unterwegs waren, dann war seine ständige Frage, Papa, reicht's Benzin? Und dann ist mir immer wieder, ich habe gesagt, Markus, hör auf, das geht dich absolut nichts an. Ich habe getankt, wir kommen heim, das Benzin reicht. Und dann waren wir mal unterwegs auf einer längeren Fahrt, nur der Markus und ich. Und bei Wendlingen war es Benzin aus. Da stand ich schön blamiert da. Aber immerhin so, ich hatte einen Ersatzkanister dabei. Also das Benzin hat vollends heimgereicht. Aber vieles von dem, was wir sorgen und sagen, ist Misstrauen gegen Jesus. Ist Misstrauen. Ich vertraue mich ihm an. Ich lebe in einer tiefen Gemeinschaft und Beziehung. Wo ist denn Jesus da? Du bist da. Wo ist er da? Jetzt bei uns, in unserem Leben. Was sagt ihr? Direkt unter uns, in uns, durch seinen Geist wohnt er in unseren Herzen. Das ist auch ein bisschen abstrakt. Kennt ihr die Geschichte, als ich wieder mit den Kindern nicht lernen habe? Ganz arg viel gelernt von den Kindern. Wir waren unterwegs und die drei saßen auf dem Rücksitz und dann kam schwierige Situation und ich konnte gerade noch gegensteuern. Und ich habe ganz laut gesagt, danke, Herr Jesus. Und dann hat der Michel nach einer Weile gesagt, wo ist er denn? Und dann habe ich gesagt, ja, man sieht ihn nicht. Ja, wo ist der Herr Jesus, wenn du sagst, danke, Herr Jesus? Dann habe ich gesagt, ja, der ist in mir. Der wohnt in mir. Dann hat er ein Weilchen überlegt und dann hat er gesagt, Bauch aufschneiden. Wo ist Jesus da? Du bist da. Wo ist er da? Was sagt ihr?
Wenn wir in Nöten sind.
Immer? Wir? Wo? Sagen wir es einmal so, Jesus ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Ein Gebet weit entfernt. Ich darf gewiss sein, er hört mein Rufen, er hört mein Beten, er hört mein Loben, er hört mein Danken, er hört mein Klagen. Er hört. Und zwar jetzt auch im zusammengeschriebenen, er hört. Er handelt auf mein Gebet hin. Ich habe für irgendein Lexikon einen Artikel übers Beten geschrieben und dann nach einiger Zeit hat der Lektor zurückgeschrieben, ja, da fehle noch was. Ich soll noch was dazu schreiben. Ja, sage ich, was fehlt denn? Ja, das unerhörte Gebet. Dann habe ich ihm ihn angerufen und am Telefon gesagt, da schreibe ich nichts dazu, weil das gibt's nicht. Es gibt kein unerhörtes Gebet. Jesus hört unser Gebet und er handelt. Aber er handelt manches Mal nicht so, wie ich's will. Die häufigste Form, wenn ich bete und bitte, Der Herr hilft, er handelt. Die zweite Form auf mein Bitten, er gibt mir die Warteantwort. Warte. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Die Warteantwort. Die Hilfeantwort führt zum Dank, die Warteantwort, die führt zum Frieden. Ich werde ruhig. Und die dritte Art, wie er antwortet, er hilft anders. So, dass es wirklich in mein Leben hineinpasst. Das führt zum Lob. Aber ein unerhörtes Gebet gibt's nicht. Er hört jedes Gebet und er wird handeln. Und er handelt. Das Zweite, als ich sage, er ist ein Gebet weit entfernt, er ist ständig sprechbereit in seinem Wort. Will ich Jesus wirklich begegnen, begegne ich ihm im biblischen Wort. Und ich schlage meine Bibel auf und er fängt an, mit mir zu reden. Ich merke das, wie mich das bewegt, wie mich das ergreift. Jesus ist da in der Gemeinschaft, da gibt er sogar eine besondere Zusage, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mitten unter ihnen. Er ist jetzt mitten unter uns. Wir sind ja in seinem Namen versammelt. Um sein Wort, um die Bibel. Was wird das sein, wenn wir ihn einmal sehen werden? Wenn wir ihn einmal sehen werden. Jetzt gilt, was Gott zu Mose damals gesagt hat, niemand kann mich sehen. Wer mich sieht, der muss vergehen. Wir würden von der Herrlichkeit Jesu geblendet, so wie ein Saulus. Als er der Auferstandene ihm in den Weg tritt, wird er blind. Das können unsere Augen nicht aushalten. Aber das ist dann Vollendung. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. So ist er da. Du bist bei mir. Dein Stecken. Jetzt kommen die zwei Hirtenwerkzeuge. Der Stecken, das ist dieser Hirtenstab, der oben gebogen ist. Habe ich auch beim Schäfer gesehen. Der ist oben gebogen. Und mit diesem Stab, da zieht er zum Beispiel ein Schaf zu sich heran. Oder wenn ein Schaf auf dem Rücken liegt. Ich habe ja gesagt, wenn Schaf auf dem Rücken liegt, es kann sich nicht mehr selber aufrichten. Es wird ersticken. Am eigenen Gewicht. Es geht zugrunde. Der Hirtenstab, er nimmt es und zieht es wieder hoch. Der Stab, der Stecken, ist das schützende, befreiende, stützende Instrument. Gerade in meinen Schwachheiten. Ich fürchte mich nicht. Du bist da, auch und gerade in meinen Schwachheiten. Das, was immer noch an uns ist, wir haben gesagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Warum sündigen Christen immer noch? Warum? Wenn wir von Jesus wegsehen, ja. Wenn wir unserem eigenen Willen folgen, wenn wir dem nachgeben. Es gibt einen großen Unterschied. Der normale Mensch, der natürliche Mensch, da kommt die Sünde aus ihm. Die Sünde wohnt in ihm und bricht sich Bahn, wie sagt Jesus, aus dem Herzen kommen arge und böse Gedanken. Mord, Ehebruch und was da alles dazugehört. Es kommt aus dem Herzen. Beim Christen wohnt im Herzen der Heilige Geist. Und trotzdem kommen solche arge und böse Dinge auch bei Christen vor, bis hin zu Mord, Ehebruch. Aber es kommt von außen an uns heran und findet Einlass. Das ist ein ganz großer Unterschied. Es ist nicht mehr unser innerstes Wesen, sondern wir erliegen der Versuchung. Wir kommen das nächste Mal hier ganz konsequent drauf. Da braucht es den Stecken, dass Jesus uns immer wieder herholt. Das sind eben, ich sage es einmal so nüchtern, jeder von uns hat seine Erbanlagen. Und die sind ja nicht nur positiv, sondern da gibt es schon auch Gene drunter, die wirken sich oft sehr verderblich aus, was da in unserem Leben auch da ist. Das gehört zum Leibe des Todes, unsere Erbanlagen. Und unser Körper mit seinen Begierden, was alles in uns auch wohnt. Von unserer Leiblichkeit her. Das Herz wird bestimmt durch den Heiligen Geist. Das ist unser Zentrum. Aber der Geist will in meinem Leben im Grunde alles immer und immer wieder verändern. Verändern. Und es liegt an mir und dir, ob ich es zulasse. Ich kenne genau meine schwachen Stellen. Ich kenne sie ganz genau und weiß, wo ich der Versuchung erliege, wenn ich sie an mich heranlasse. Dass ich das auch bewusst im Gebet sage. Dass ich darum bitte, Herr Jesus, verändere mein Leben. Verändere. Ich möchte es zulassen. Ich weiß, wo mein Schwachpunkt ist, in meiner Ehrsucht oder in meiner Glatzsucht oder in meiner Geldgier oder in meinem Neid oder was es auch immer ist. Herr, bitte, hilf mir. Ich möchte, dass sich das verändert. Das ist die Voraussetzung. Der Herr Jesus und sein Geist, die tun nichts zwangsweise in deinem Leben. Nichts. Sondern was du willst, wo du dich öffnest, wo du das aussprichst, wo du darum bittest, da wird sich was verändern. Dein Stecken, dann wird er den einsetzen und mich herausholen aus den Dornen meines Geizes. Dann wird er seinen Stecken einsetzen und mich zu mir ziehen mit meiner Ehrenkäsigkeit. Mich lösen aus diesem Dickicht. Der Geist will verändern. Er will verändern. Die Frage ist, will ich es auch? Vielleicht eine gute Übung, dass du mal für dich aufschreibst, wo du deine Schwachpunkte siehst und dann dich wirklich ernsthaft fragst, will ich, dass ich das ändere? Ist ja auch bequem, wenn mein Schwachpunkt ist, dass ich so schnell beleidigt bin. Ist bequem, die anderen nehmen alle Rücksicht. Pass auf, der kann mir nichts sagen. Der schnappt gleich ein. Will ich mich verändern lassen? Dein Stecken und Stab. Der Stab hat eine doppelte Bedeutung. Das ist dieser Stecken, wo oben diese Schaufel dran ist, diese Spitze, auch zur Abwehr geeignet von Angriffen. Muss man bei uns so nicht mehr haben. Ich glaube nicht, dass es in unserer Gegend Wölfe gibt. Aber früher, in anderen Gegenden, ist der Stab eine ganz wichtige Waffe. Aber er hat noch eine zweite Bedeutung, nämlich der Stab, der wird am Abend, wenn die Herde in die Hürde getrieben wird, hält ihn der Hirte drüber, sodass jedes Schaf einzeln durchgeht. Und dann zählt er sie. Das ist der Hintergrund des Gleichnisses vom verlorenen Schaf. Er zählt sie. Ich habe dich und erzählt sie nicht nur bei deinem Namen gerufen. Der Hirte kennt jedes einzelne Schaf. Ob er ihnen alle Namen gibt, das habe ich jetzt nicht gefragt. Aber er kennt sie auseinander und erzählt sie. Dein Stecken und Stab trösten mich. Da kommt wieder dieses Wort, das wir schon vorher hatten, erquicken, trösten. Das ist das gleiche Wort, heißt eigentlich ganz wörtlich tief aufatmen lassen, im Hebräischen Pause machen lassen, im Griechischen tief aufatmen lassen. Dieses Trösten, Aufatmen, Einatmen wird auch an einer bestimmten Situation gebraucht, nämlich beim ersten Atemzug eines Babys. Das heißt, das Baby tröstet. Es atmet ein und aus. So beginnt Leben. Du tröstest mich. Da geschieht das, was bei der Schöpfung am Adam geschehen ist. Gott blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. So war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und jetzt heißt von diesem Hirten, du tröstest mich, den neuen Atem einblasen. Den neuen Atem. Das will Jesus bei dir und bei mir. Darum sind wir zusammen, nicht weil wir jetzt ein Seminar abhalten, wo wir irgendwelche theologischen oder religiösen Grundfragen da behandeln, sondern was Jesus bei dir und mir will, er will uns den Atem des Wachstums, des Neuwerdens einblasen. Er will, dass das in unserem Leben erquickt, so tröstet er, so bringt er uns zum Leben. Amen. Herr Jesus, wir danken dir. Das hast du ja vorgelebt, vorgesprochen. Auch und gerade in der Schlucht, der Schatten des Todes, des Schweren, des Schlimmen. Du bist selber durchgegangen. Und da sagst du, ich bin da, ich bin da. Du lässt uns nicht los. Du weißt von jedem von uns, wo unsere Schatten sind, wo unser Jammer liegt, wo unsere offenen Fragen sind, unsere Klagen. Du tröstest uns. Du willst uns diesen neuen Atem geben, dass wir hinleben zu deiner Ewigkeit. Wir beten dich an, wir loben dich, Herr, dass das unser Bekenntnis mit sein darf, weil du da bist. Ich fürchte mich nicht. Ich muss nicht fliehen. Du bist da. Amen.